SR Info. Bilanz am Mittag.
Nach Selenskys Rauswurf aus dem Weißen Haus. Was bedeutet das jetzt für die Zukunft der Ukraine und für die Rolle der USA? Und wie reagieren EU und Deutschland auf den Eklat in Washington? Die ersten Reaktionen zeigen, was passiert ist, schweißt die Parteien eher zusammen. Darüber sprechen wir in der kommenden halben Stunde. Stefan Eising ist mein Name. Ihnen einen schönen guten Tag. Viele dachten, sie hätten in der ersten Amtszeit von Donald Trump und seinem erneuten Amtsantritt schon alles erlebt, was möglich ist. An Peinlichkeiten, Absurditäten und Eskalationsstufen. Insofern war das, was gestern Abend unserer Zeit im Weißen Haus passiert ist, sozusagen Trumps neue Bestmarke in Anführungszeichen. Das geplante Rohstoffabkommen mit der Ukraine, dazu kam es gar nicht erst. Das Treffen zwischen Trump und Selenskyj endete mit wüstem Gepolter in Richtung des Gastes. Was bleibt, ist ein weiterer Haufen Trümmer der transatlantischen Beziehungen. Aus Washington berichtet Ralf Borchert.
Das hat es noch nie gegeben. Ein US-Präsident beschimpft im Oval Office vor laufenden Fernsehkameras den Präsidenten eines anderen Landes und wirft ihn im Anschluss aus dem Weißen Haus.
You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country.
Sie riskieren den Dritten Weltkrieg und was sie tun, ist sehr respektlos gegenüber diesem Land, hatte Trump auf dem Höhepunkt des Streits gerufen.
Your country is in big trouble. Wait a minute. No. You've done a lot of talking.
Ihr Land ist in großen Schwierigkeiten, rief Trump weiter, ließ Selenskyj nicht mehr zu Wort kommen und fügte hinzu, die Ukraine könne diesen Krieg nicht gewinnen.
You're not winning this.
Selenskyj verließ vorzeitig das Weiße Haus, gab trotz des Eklats dem Sender Fox News ein Interview und betonte auch dort, das von den USA angestrebte Rohstoffabkommen mit der Ukraine reiche nicht aus, um Friedensverhandlungen mit Russland aufzunehmen. Nötig seien Sicherheitsgarantien der USA. Diese Art von Streit ist für beide Seiten nicht gut, so Selenskyj. Aber ich kann die ukrainische Haltung gegenüber Russland nicht ändern. Sie sind Killer für uns. Die Amerikaner sind unsere besten Freunde. Die Europäer sind unsere besten Freunde. Putin und Russland sind die Feinde.
Putin with Russian, their enemies.
Trump sagte vor seinem Abflug nach Florida, wo er das Wochenende in seinem Anwesen Mar-a-Lago verbringt, Selenskyj könne zurückkommen, sobald er bereit sei, Frieden zu schließen.
He's got to say, I want to make peace. He doesn't have to stand there and say about Putin this, Putin that.
Er kann nicht dort stehen und sagen, Putin dies und Putin das. Er muss sagen, ich will Frieden. Ich will nicht länger diesen Krieg führen.
I don't want to fight a war any longer.
Was bleibt nach diesem Eklat? Können Trump und Selenskyj je wieder miteinander reden? Der republikanische Senator Lindsey Graham bezweifelt das. Selenskyj habe sich im Oval Office respektlos verhalten. Ich weiß nicht, ob wir je wieder mit Selenskyj verhandeln können, so Graham. Nachdenklicher der republikanische Abgeordnete Mike Lawler.
We can still salvage this and it needs to be salvaged.
Wir können das noch retten und es muss gerettet werden, so Lawler bei PBS. Ein Scheitern wäre katastrophal für Europa und die freie Welt.
Catastrophic for Europe and the free world.
Mit Blick auf die Unterstützungsbekundungen aus Europa für Selenskyj fragte US-Außenminister Marco Rubio bei CNN.
If Donald Trump tomorrow decides, I don't care about Ukraine,
wenn Donald Trump morgen entscheidet, mir ist die Ukraine egal, mir ist Russland egal, mir ist dieser Krieg egal und sich abwendet, wer auf diesem Planeten hat dann irgendeine Chance, die Kriegsparteien an den Verhandlungstisch zu bringen? Die Antwort heißt niemand. Der Historiker Timothy Snyder, der an der Universität Yale unterrichtet, hält dagegen, Trump demütige Selenskyj und hofiere Putin.
When you think that yelling across the room at your guest.
Wenn man denkt, indem man seinen Gast quer durch den Raum anschreit, zeigt man Stärke, liegt man falsch, so Snyder bei PBS. Wenn man denkt, man sollte Ländern einen Gefallen tun, die einen in Wahrheit zerstören wollen, liegt man falsch. Was die USA gerade tun, ist eine seit 80 Jahren bestehende Allianz mit verlässlichen europäischen Partnern zu opfern für eine Allianz mit Russland.
Ralf Borchert hat aus Washington berichtet. In der Ukraine hatten so manche bis zuletzt gehofft, dass Donald Trump mit seiner unkonventionellen Art am Ende vielleicht doch noch den Ausschlag geben könnte. Daher war das, was gestern im Weißen Haus passiert ist, für die Menschen im Land wie ein Schlag ins Gesicht. Aus Kiew, Peter Sawicki.
Fassungslosigkeit, Empörung, Unbehagen. Diese Gemütszustände dominieren in der Ukraine auch am Tag nach dem beispiellosen Eklat im Weißen Haus. Das Wortgefecht vor laufenden Kameras zwischen US-Präsident Donald Trump und dessen Vize J.D. Vance auf der einen sowie Präsident Volodymyr Zelensky auf der anderen Seite haben viele Menschen im Land als Attacke gegen die Ukraine an sich aufgefasst. Trump und Vance gehe es darum, Zelensky loszuwerden sowie die Ukraine zur Kapitulation zu zwingen, schrieb beispielsweise der Journalist Ilya Ponomarenko. Dass die Eskalation in Washington gezielt herbeigeführt worden sei, ist eine vielfach geteilte Meinung in der Ukraine. Ähnlich äußerte sich in einem Interview der frühere Verteidigungsminister Andriy Sachorodnyuk und er nahm Zelensky in Schutz. Man kann kaum sagen, ob er anders hätte reagieren sollen. Angesichts der Situation nach 3 Jahren Krieg, des Stresses, dem er ausgesetzt ist. Was wir dafür auch gesehen haben, waren provokative Aussagen von J.D. Vance. Nicht Zelensky habe, so wie es Trump und Vance behaupteten, einen Mangel an Respekt gezeigt. Vielmehr hätten dies die beiden US-Politiker getan, schrieb die Zeitung Kyiv Independent in einem Leitartikel. Der Präsident eines Landes, das Opfer der größten Invasion des 21. Jahrhunderts geworden sei, sei aus dem Weißen Haus geschmissen worden. Das sei ohne Beispiel, hieß es in dem Text weiter. Oleksiy Goncharenko, Politiker der oppositionellen Partei Europäische Solidarität, sprach von einer Katastrophe. Doch er kritisierte Zelensky auch dafür, dass dieser sich auf einen Streit mit Trump und Vance eingelassen hatte. Als ukrainischer Bürger sage ich, ungeachtet von politischen Differenzen, sollte Zelensky nicht öffentlich streiten. Ich erwarte, dass er deutlich diplomatischer auftritt, dass er Ruhe ausstrahlt. Das ist eine ernsthafte Angelegenheit. To be super calm. It's too serious. Derartige kritische Stimmen sind in der Ukraine gleichwohl in der Minderheit. Gleichzeitig ist die Sorge zu vernehmen, dass nicht nur das eigentlich angestrebte Rohstoffabkommen in weite Ferne gerückt sei. Der Militärexperte Oleksiy Hetman spekulierte im Sender NV Radio auch über ein Ende der Militärhilfe durch die USA. Das wäre eine sehr schlechte Nachricht. Es wäre schwierig für uns an der Front, weil vieles vor allem dank der US-Hilfe möglich ist. Etwa Aufklärung, Waffen, Raketen. Wenn das wegfällt, wird die Situation an der Front sehr schwierig sein. Und es ist kaum absehbar, wohin es führen könnte. In dieser Situation müsse Europa nun noch einmal stärker in die Bresche springen. So ein Tenor in der Ukraine.
Und wie reagiert man in Russland auf die Eskalation zwischen Zelensky und Trump? Mit geradezu bezeichnender Härte, berichtet Björn Blaschke.
Trump hat dem Kokain-Clown zum ersten Mal die Wahrheit ins Gesicht gesagt. So lautete die erste offizielle Reaktion aus Moskau auf das Treffen in Washington. Sie kam noch am Abend, verfasst von Dmitri Medvedev, ehemaliger Präsident der Russischen Föderation und heute stellvertretender Leiter des Sicherheitsrates. Medvedev schrieb im Nachrichtenkanal Telegram weiter, das Kiewer Regime spielt mit dem Dritten Weltkrieg und das undankbare Schwein bekam eine kräftige Ohrfeige. Die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Sacharowa, trat weiter nach, Zelensky habe die Hand gebissen, die ihn gefüttert hat. Eine Anspielung darauf, dass Trumps Vorgänger Joe Biden einer der wichtigsten Unterstützer der Ukraine war. Konstantin Kasatschow, Vizesprecher des Rates der Russischen Föderation, äußerte sich auch bei Telegram. Er warf Zelensky vor, in Washington unverschämt aufgetreten zu sein. Kasatschow schrieb, wer mehrere Jahre lang mit jeder Lüge davonkommt und Applaus alle Zweifel übertönt, entsteht die Illusion, dass alles erlaubt sei und immer so bleiben würde. In der russischen Opposition herrscht hingegen Bestürzung. Lev Schlossberg, Publizist, Verleger und Politiker, der in Russland als ausländischer Agent gilt, schrieb in den sozialen Medien über das Treffen in Washington: Arroganz ist die Stiefschwester der Taubheit. Sie führt zu Krieg oder zur Fortsetzung des Krieges.
Und wir schauen nach Berlin. Dort gibt es auf den Eklat im Weißen Haus sehr einstimmige Reaktionen und solidarische Reaktionen. Und außerdem könnte dieser Eklat auch Folgen für die Regierungsbildung haben, berichtet Hans-Joachim Viehweger.
Entsetzen, Empörung, Ernüchterung, so die Reaktionen führender Bundespolitiker zu dem Eklat im Weißen Haus. Wie kann man dem Präsidenten eines überfallenen Landes so in den Rücken fallen, fragt beispielsweise Johann Wadephul, stellvertretender Vorsitzender der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag.
Wir können doch so einen Völkerrechtsbruch, wie Putin ihn andauernd begeht, nicht legitimieren. und nicht auf den Falschen einschlagen. Das ist das, was die USA machen.
Auch Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz betont, man dürfe, Zitat, in diesem schrecklichen Krieg niemals Aggressor und Opfer verwechseln. Bundeskanzler Olaf Scholz wiederum erklärt, niemand wolle Frieden mehr als die Bürger der Ukraine. Deswegen suche man gemeinsam den Weg zu einem dauerhaften und gerechten Frieden. Die Ukraine könne sich auf Deutschland und Europa verlassen. Zugleich werden Sorgen laut mit Blick auf die Folgen der jüngsten Entwicklungen in Washington für die Sicherheit in Europa. So verweist der Sicherheitsexperte Christian Mölling auf mögliche Folgen für die Beistandsverpflichtung, die in Artikel 5 des NATO-Vertrags geregelt ist.
Die Tatsache, dass wir auch deswegen nicht mehr wissen, ob der Artikel 5 gilt, heißt, wir müssen annehmen, dass er nicht mehr zumindest für die USA gilt, was nicht bedeutet, dass die Europäer sich unter dem Artikel 5 nicht zusammensammeln können. Aber es bedeutet, dass die USA als politischer und militärischer Führer der NATO wegfallen wird, oder man muss es zumindest annehmen, dass es so ist.
Es sei nun endgültig klar, dass die freie Welt einen neuen Anführer braucht, so schreibt es die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas. Es liege an den Europäern, diese Herausforderung anzunehmen. Der CDU-Politiker Wadefuhr sieht auch Auswirkungen für die Regierungsbildung in Berlin. Es müsse jetzt mit den Gesprächen sehr schnell weitergehen. Karneval hin oder her, so Wadefuhr im rbb24-Inforadio.
Ich denke, das muss jetzt Priorität haben. Und Europa muss sich sortieren. Es gibt eine sehr gute Reaktion aus fast allen europäischen Hauptstädten. Europa muss jetzt handlungsfähig sein und die USA ersetzen, so gut es eben geht.
Und weitere Reaktionen aus der EU und einen Ausblick darauf, wie es jetzt von europäischer Seite aus weitergeht, hat Paul Vorreiter.
Es gibt überwiegend Solidarität und eine deutliche Gegenstimme. Während Ungarns Premier Orbán Trump zur Seite gesprungen ist, haben Ratspräsident Costa, die Parlamentspräsidentin Metsola und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen einen wortgleichen Tweet abgesetzt auf der Plattform X, direkt an den ukrainischen Präsidenten Selenskyj gerichtet. Er möge stark, mutig und angstfrei sein. Man werde mit ihm an einem gerechten und dauerhaften Frieden arbeiten. Und wie genau der aussehen soll, wie der auch abgesichert werden kann, da werden sich jetzt die Augen auf den Gipfel morgen in London richten, zu dem der britische Premier Starmer eingeladen hat. Kommenden Donnerstag findet dann in Brüssel ein EU-Sondergipfel statt, bei dem die EU-Staats- und Regierungschefs dabei sein werden. Dass die Europäer in Zukunft mehr für die eigene Sicherheit tun und der Ukraine stärker helfen müssen, sich nicht mehr auf die Amerikaner verlassen können, das ist weitgehend Konsens. Doch die Frage ist, wie bezahlt man das und wie schafft man es, dass die Europäer jedes Mitgliedsland auch ähnlich entschlossen in die Verteidigung investiert? Da gibt es viel Diskrepanz. Länder wie Spanien und Belgien hinken dem Ziel weit hinterher, mindestens 2% der Wirtschaftsleistung in die Verteidigung zu stecken. Und das ist schon die untere Marke. Die NATO, die arbeitet gerade daran, ihre aktuellen Fähigkeitsziele zu formulieren. Und da wird damit gerechnet, dass noch deutlich mehr Geld nötig sein wird.
Informationen von Paul Vorreiter aus Brüssel. Lange hat der ukrainische Präsident Selenskyj sich diplomatisch gegeben, hat Donald Trump zugesprochen, er könne etwas bewegen. Das hat Trump jetzt getan, allerdings in die genau entgegengesetzte Richtung. Insofern war diese Eskalation gestern im Weißen Haus natürlich ein Eklat, aber ein erhellender Eklat, findet Rebecca Barth aus dem ARD-Studio Kiew. Hier ihr Kommentar.
Spätestens jetzt weiß die Ukraine, ja weiß die ganze Welt, mit wem sie es im Weißen Haus zu tun hat. Europa sollte daher genau hinschauen. Denn das, was Selenskyj gestern passiert ist, kann so jedem europäischen Staats- und Regierungschef widerfahren. Die Auseinandersetzung von Selenskyj, Trump und Vance war keine spontane, irgendwie aus dem Ruder gelaufene Pressekonferenz. Es war eine orchestrierte Demütigung, ein Hinterhalt, in den der ukrainische Präsident, emotional wie er ist, getappt ist. Denn es ist vor allem Trumps Vize J.D. Vance, der Volodymyr Selenskyj maßregelt wie einen kleinen Schuljungen. So etwas passiert nicht spontan, zumindest nicht einem J.D. Vance. Nun wird sich Selenskyj Fragen gefallen lassen müssen, ob sein Verhalten klug war. Er wird sich fragen lassen müssen, ob die ganze Reise nach Washington klug war. Doch Kritik an Selenskyj geht am Kern des Problems vorbei. Denn der Eklat im Weißen Haus war so katastrophal wie erhellend zugleich. Und er betrifft nicht nur die Ukraine, sondern Gesamteuropa. Klarer als je zuvor ist nun eines. Die amerikanische Führung unter Trump ist bereit, selbst ihre Verbündeten zu erpressen. Und das mit Mafia-Methoden. Wenn du nicht tust, was ich dir sage, dann lasse ich dich fallen. Abhängigkeitsverhältnisse und Machtgefälle werden von Trump systematisch und brutal ausgenutzt. Empathie und Wertevorstellungen spielen keine Rolle. Trump interessiert sich weder für die Ukraine noch für Europa. Dieser Realität muss sich Europa stellen und entsprechend handeln. Alles andere wäre fahrlässig. Für die Ukraine kann Trumps Präsidentschaft katastrophale Folgen haben. Das Land muss damit rechnen, dass die USA keine Hilfe mehr leistet. Kein Geld, keine Waffen, keine humanitäre Hilfe, keine Geheimdienstinformationen. Aber auch Europa muss damit rechnen. Ohne die USA ist Europa militärisch bisher zu schlecht aufgestellt gegen Russlands Armee. Ohne US-Geheimdienstinformationen nahezu aufgeschmissen. Das muss sich ändern, mit großen Investitionen und einem Mentalitätswandel. Bis dahin muss Zeit gewonnen werden. Also gilt es, um Trumps Gunst zu buhlen, sein Ego streicheln, von dem er mehr geleitet wird als von Wertevorstellungen oder dem Völkerrecht. Europa darf nicht noch einmal den Fehler machen, den es mit Putin gemacht hat, der genauso offen und klar über seine Ziele aufgeklärt hat, nämlich die Vernichtung der Ukraine. Trump ist das Schicksal Europas egal, das wissen wir jetzt. Die Frage ist nur, wie viel Zeit bleibt Europa noch? Das kann niemand beantworten. Daher muss jetzt jede Minute genutzt werden, in die eigene Sicherheit und Unabhängigkeit zu investieren. Die Alternative wäre Unterwerfung gegenüber China, Russland oder den USA unter Trump.
Die Meinung von Rebecca Barth. Sie hören die SR-Info-Bilanz am Mittag. Die Meldungen im Überblick jetzt mit Tanja Philipp-Mura.
Die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK hat wenige Tage nach dem Aufruf ihres Gründers Öcalan eine Waffenruhe verkündet. Wie eine ihr nahestehende Nachrichtenagentur berichtet, soll die Waffenruhe ab sofort gelten. Das Exekutivkomitee der PKK habe versichert, solange die PKK nicht angegriffen werde, würden auch ihre Kämpfer keine bewaffneten Aktionen durchführen. Das PKK-Komitee fordere, dass der seit 1999 inhaftierte Öcalan freigelassen wird. Der 75-Jährige persönlich müsse einen Kongress zur Auflösung der PKK leiten. Unklar ist, ob die türkische Regierung auf die Forderungen eingehen wird. Die Gespräche über eine weitere Waffenruhe im Gazastreifen sind offenbar ins Stocken geraten. Laut der radikal-islamischen Palästinenserorganisation Hamas finden derzeit keine Treffen statt. Die erste Phase der Waffenruhevereinbarung endet heute und sollte dann in eine zweite Phase übergehen. Israel fordert ägyptischen Sicherheitskreisen zufolge, die erste Phase um 6 Wochen zu verlängern. In dieser Zeit sollte die Hamas weitere Geiseln übergeben. Im Gegenzug lasse Israel palästinensische Häftlinge frei. Die Hamas will demnach aber, wie zunächst vereinbart, in die zweite Phase der Vereinbarung übergehen. Darin sollte es unter anderem um eine dauerhafte Waffenruhe gehen. In der Migrationsdebatte will die Europäische Kommission Rückführungen von abgelehnten Asylbewerbern beschleunigen. Der EU-Kommissar für Migration Brunner kündigte in der Welt am Sonntag ein europäisches Abschiebesystem an. Das Gesetz soll demnach diese Migranten verpflichten, mit den Behörden zu kooperieren, sonst drohten harte Konsequenzen. Laut Brunner verlässt derzeit nur etwa jede 5. Person, gegen die ein entsprechender Bescheid ergangen ist, die EU.
SR Info. Das Interview der Woche.
Er ist einer der bekanntesten, schlagfertigsten und beliebtesten Politiker Deutschlands. Dabei war seine Partei nie an einer Bundesregierung beteiligt. Gregor Gysi, von ihm ist die Rede. Im ARD-Interview verrät er, welche Tipps er der SPD für die Sondierungsgespräche mit der Union gibt. Und außerdem teilt er seine Sicht auf die Aufholjagd der Linken, die Stärke der AfD und darauf, was bei der Wiedervereinigung von Ost und West schiefgelaufen ist. Das Interview hat Jan-Frederik Willems aus dem ARD-Hauptstadtstudio geführt. Und ein Hinweis vorab, das Gespräch wurde vor dem Eklat gestern zwischen Donald Trump und Volodymyr Zelensky im Weißen Haus aufgezeichnet.
Herr Gysi, Sie waren, allein was Ihre politische Karriere betrifft, SED-Chef, PDS-Chef, Linken-Fraktionschef, Oppositionsführer im Bundestag. Haben Sie nach dieser langen politischen Karriere nochmal gedacht, dass Sie Silberlocke und damit Retter der Linken werden würden?
Nein, eigentlich hatte ich ja gar nicht vor, erneut zu kandidieren. Schon aus Altersgründen dachte ich, du musst auch mal aufhören. Aber dann war meine Partei in einer existenziellen Krise. Und da haben wir drei Alten uns zusammengesetzt und haben gesagt, so, nun stehen wir bei 3%. Jetzt müssen wir irgendwie auch unseren Beitrag leisten, damit wir wieder wahrgenommen werden und damit wir doch vielleicht deutlich mehr Stimmen erringen. Wir wussten, dass wir bei den Medien Interesse finden. Wir haben auch damit gerechnet, dass die Alten das akzeptieren. Aber wie die Jugend reagiert, das wussten wir nicht. Die hätten ja auch sagen können, die drei alten Zausel sollen mal zu Hause bleiben. Und das ganze Gegenteil war der Fall. Die Jugend schwärmte richtig zu uns. Und dann kam noch die Sitzungswoche, wo CDU, CSU, FDP und BSW versucht haben, mit Hilfe der AfD ein Gesetz in Kraft treten zu lassen, was übrigens das erste Gesetz in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland gewesen wäre, das mit Stimmen von Rechtsextremisten angenommen worden wäre. Und da hat Heidi Reicheneck, unsere Gruppenvorsitzende, zwei wirklich leidenschaftliche Reden gehalten. Daraufhin gab es nochmal einen Schwung, einen Druck von den jungen Leuten. Und zwar wegen unserer Haltung. Gar nicht jetzt wegen einzelner Positionen, sondern wegen der Haltung, die damit zum Ausdruck kam. Und so haben wir das erreicht, aber gerechnet haben wir damit nicht.
Wahlkampf und Wahl sind jetzt vorbei. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Die Linke ist in Fraktionsstärke in den Bundestag eingezogen. Regieren wollen Sie aber gar nicht, stand ja auch groß auf den Plakaten. Was wollen Sie da also im Bundestag?
Also die Opposition hat immer eine andere Aufgabe. Und die Aufgabe besteht darin, den Zeitgeist zu verändern. Wenn das gelingt, dann hat sie ihre Aufgabe erfüllt. Ich war der Erste, der in Bonn einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn vorgeschlagen hat. Alle anderen Parteien waren dagegen. Selbst viele Gewerkschaften waren dagegen. Drei haben mich unterstützt, aber der Rest nicht. So, und dann haben wir daran gearbeitet, natürlich nicht nur wir allein, aber viele, den Zeitgeist zu verändern, bis dann CDU, CSU und SPD zusammen den flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn beschlossen haben. Und jetzt zum Beispiel gehen die meisten davon aus, dass wir aufrüsten müssen, um unsere Sicherheit zu gewährleisten. Ich sehe das anders. Also wieder arbeiten wir an dem Zeitgeist in der Hoffnung, dass doch irgendwann eine Mehrheit für Abrüstung ist. Und das ist die Aufgabe der Opposition.
Nun steht im Wahlprogramm der Linken aber nicht nur Zeitgeist, was ja relativ formbarer Begriff wäre, sondern es steht ja knallhart drin, Supermarktketten wie Aldi oder Lidl sollen zerschlagen werden, Mieten sollen eingefroren werden, Milliardäre abgeschafft. Ist das nicht Populismus?
Nein, das soll ja Folgendes zum Ausdruck bringen. Wir haben eine tiefe soziale Spaltung, die eben überwunden werden muss. Anders geht es nicht. Ich sage Ihnen nur ein Beispiel. 2020, 21, 22 und 23 sind die Reallöhne und Realrenten gesunken. In derselben Zeit hat sich aber das Vermögen der Dollarmillionäre und das Vermögen der Milliardäre fast verdoppelt. Es sind sogar 20 Milliardäre hinzugekommen. Also es ist nicht so, dass es mit allen bergauf oder mit allen bergab geht, sondern es ging mit einem großen Teil bergab und mit einem kleinen Teil bergauf. Und das verträgt unsere Gesellschaft nicht. Das zweite Problem besteht darin, dass alles die Mitte bezahlt. Weil die unten können es nicht und an die oben trauen sie sich nicht ran. Und das wollen wir eben aufknüpfen und sagen, wenn wir die Mitte wirklich entlasten wollen, auch den Mittelstand, dann müssen wir von den Konzernen angemessen Steuern nehmen und selbstverständlich auch von den Milliardären. Kann ja sein, dass manchmal an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen übertrieben wird. Das gehört zum Wahlkampf dazu. Aber im Kern geht es uns um die Frage der sozialen Gerechtigkeit. Nicht um Gleichmacherei, aber sozial gerecht muss es sein, angemessen.
Das heißt, man muss nicht alles so ernst nehmen, wie es da drin steht im Wahlprogramm?
Doch, ernst nehmen muss man das immer. Ich will bloß sagen, wenn Sie dann in Koalitionsverhandlungen gehen, müssen Sie sowieso Kompromisse machen. Ich habe unseren Leuten immer erklärt, bei Koalitionsverhandlungen, alle Schritte müssen in die richtige Richtung gehen. Der Kompromiss kann nur in der Länge des Schrittes bestehen.
Ihr Parteichef Jan van Aken trägt ja ganz gerne ein Tax the Rich T-Shirt. Fühlen Sie sich davon angesprochen eigentlich?
Nein, natürlich nicht. Wir definieren ja Reichtum nicht bei Leuten wie bei mir. Ich gehöre klassisch zur Mitte, sondern das sind schon höhere Einkommen und vor allen Dingen auch höhere Vermögen, die wir meinen, wo es ja nur Steuergerechtigkeit geben soll. Ich sehe eben eins nicht ein. Eine Mittelstandsfamilie zahlt auf alle Einnahmen bei uns im Schnitt 44% Steuern. Eine Milliardärsfamilie 26%. Warum? Warum werden die so geschont im Vergleich zum Mittelstand? Dadurch muss der Mittelstand so viel bezahlen.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, waren Sie auf der Hälfte der letzten Legislaturperiode, haben Sie Ihre Nebeneinkünfte veröffentlicht. Das waren knapp 250.000, 230.000, was in dem Dreh. Ist das noch Mitte?
Naja, ich spende jeden Monat 4.500 Euro und Sie müssen ja immer wissen, das ist brutto und dann ist ja etwa die Hälfte weg an Steuern und so weiter und das kann ich mir auch nur dadurch leisten. Aber das mache ich gerne.
Sprechen wir mal über die aktuellen politischen Debatten. Ganz akut steht ja die Frage im Raum, soll der alte Bundestag mit den Stimmen des alten Bundestages vor der Konstituierung des neuen ein weiteres Sondervermögen aufnehmen für die Verteidigung des Landes. Wie sehen Sie das?
Ja, ich finde das falsch. Ich glaube, dass die ganze Welt rüstet nur noch auf und das führt nicht zu mehr Frieden, sondern zu mehr Möglichkeiten für Krieg. Wir müssen aber nicht nur wir, auch andere endlich wieder einen anderen Weg gehen. Deshalb finde ich ein weiteres Sondervermögen falsch. Außerdem, wissen Sie, erst pochen Sie auf die Schuldenbremse wie verrückt und dann umgehen Sie sie, indem Sie einfach weitere Beträge, ich glaube, die denken über 200 Milliarden Euro nach, ins Grundgesetz reinschreiben für die Bundeswehr. Das ist natürlich absurd. Dann können Sie auch die Schuldenbremse ganz streichen.
Gibt es irgendwelche Bedingungen, unter denen die Linke einem Sondervermögen zustimmen würde?
Naja, wenn es bestimmt wäre für Bildung, wenn es bestimmt wäre für Investitionen, dann würden wir dem gerne zustimmen. Uns fehlen in der Bildung 40 Milliarden. Wir sind ein rohstoffarmes Amt. Wenn die Bildung so verrottet bleibt, wie das gegenwärtig der Fall ist, mit zig Schulabgängern, die keinen Beruf erlernen etc., werden wir die Probleme in unserer Gesellschaft nicht lösen können. Zur Aufrüstung werden wir natürlich auf keinen Fall zustimmen. Schwieriger ist die Frage mit der Schuldenbremse, wenn die gelockert wird. Zwar ist das Motiv auch dort, die Rüstung zu steigern. Das gefällt uns natürlich gar nicht. Aber wir sind ja für eine Lockerung der Schuldenbremse. Also da müssen wir noch drüber beraten, wie wir entscheiden.
Das hieße, wenn...
Der Zweck steht ja nicht im Grundgesetz. Da steht ja nur die Erweiterung drin.
Das hieße, wenn im nächsten Bundestag eine Reform der Schuldenbremse anstünde...
Da müssen wir drüber diskutieren. Ja, das werden wir dann auch machen. Wir dürfen die Motivation nicht verwechseln mit dem, was im Grundgesetz steht.
Ein anderes Thema, das gerade hitzig debattiert wird, ist, dass die Union die Gemeinnützigkeit einiger Organisationen hinterfragt. Die hatten zu Protesten aufgerufen, als Union und AfD zusammengestimmt hatten in der Migrationspolitik im Bundestag. Was ist Ihr Blick auf dieses Thema und diese Anfrage der Union?
Naja, das ist so ein bisschen der Missbrauch der Stellung der stärksten Fraktion. Sie wollen eben, dass denen die Gemeinnützigkeit abgesprochen wird, dann stehen sie steuerlich ganz anders da, können für Spenden keine Spendenquittung ausstellen etc. Das hat viele Folgen, können auch nicht gefördert werden. Und ich finde, dass der Einsatz gegen Rechtsextremismus, und das bringen ja die Omas zum Ausdruck und die Opas mit ihrer Organisation und andere auch, immer gemeinnützig ist. Und dem sollte sich eigentlich auch die Union anschließen. Sie haben ja auch noch nichts weiter unternommen, sondern nur eine Frage gestellt an die Regierung, aber natürlich sehr absichtsvoll diese Frage gestellt. Und deshalb ist das auch völlig richtig, dass es kritisiert wird.
Was erwarten Sie denn ganz generell mit Blick auf die Koalitionsverhandlungen beziehungsweise auf die Vorbereitung und die Bemühungen gerade von SPD und Union?
Also wahrscheinlich läuft es ja auf eine Koalition von Union und SPD hinaus. Ich glaube, der Mitgliederentscheid wird mit knapper Mehrheit das bestätigen, weil die anderen Alternativen klingen ja alle noch schlimmer sozusagen. Und man darf ja auch die Union nicht zwingen, mit der AfD zusammenzugehen. Also es gibt ja lauter solche Faktoren. Die Frage ist, wie durchsetzungsfähig ist die SPD? Sie ist so viel schwächer, sie ist so geschwächt aus den Wahlen hervorgegangen, dass da nicht viel Gutes bei rauskommen wird, befürchte ich. Und die SPD muss immer daran denken, dass man auch in der Existenz gefährdet sein kann, wenn man zu kompromissbereit ist, wenn die Politik mit der Union zu ähnlich ist, wenn die wieder 4 Jahre gezwungen werden, sich immer gegenseitig Beifall zu quatschen, wenn die Union spricht oder die SPD spricht. Das alles hat Folgen. Und ich glaube, deshalb fällt es der SPD auch schwer. Aber ich bin der Überzeugung, sie wird trotzdem diesen Weg gehen.
Sie hören das ARD-Interview der Woche mit Gregor Gysi. Und der ist in dieser Legislaturperiode auch Alterspräsident des Bundestages, also nochmal ein neues Amt. Herr Gysi, haben Sie sich mit diesem Amt schon angefreundet?
Ja, klar. Ich bin ja nicht der älteste Abgeordnete. Den stellt die AfD, die kommen mit 84-Jährigen und so. Und mit meinen läppischen 77 kann ich da nicht mithalten. Aber ich bin der Dienstälteste. Und die vorläufige Geschäftsordnung regelt ja, dass der Dienstälteste der Alterspräsident ist und den Bundestag eröffnet. Das heißt, ich leite dann den Bundestag auf der konstituierenden Sitzung bis zur Wahl eines Bundestagspräsidenten oder einer Bundestagspräsidentin. Das Ganze hat einen Vorteil. Ich halte die erste, letzte und einzige Rede im Bundestag ohne Redezeitbegrenzung.
Und das ist natürlich
bei mir kreuzgefährlich, aber ich werde es nicht missbrauchen.
Gregor Gysi von der Linken im Interview der Woche. Und noch einmal der Hinweis, das Gespräch wurde vor dem Eklat zwischen Zelensky und Trump gestern im Weißen Haus geführt. Deswegen wurde das Thema nicht angesprochen. Das Wetter im Saarland, da schauen wir noch drauf. Wolken und Sonne gibt's heute im Wechsel. Es bleibt trocken. Im Hochwald frisch bei maximal 4 Grad. An Saar und Mosel sind bis zu 8 Grad drin. Morgen am Sonntag dann sonntagswürdiges Wetter. Ein paar lockere Wolken, ansonsten sonnig und bis 11 Grad. Und die neue Woche dann genauso freundlich. Und es wird noch ein bisschen milder mit bis zu 13 Grad. Das war die SR-Infobilanz am Mittag. Stefan Eising, mein Name. Ihnen schönes Wochenende.